Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Ja, liebe Anna, Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Wir haben uns für diese Folge, Folge Nummer 22, überlegt, kurz das letzte Jahr, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, die Themen zu reflektieren, die wir so besprochen haben und ja, ein kleines Wrap-up. Vielleicht haben einige von euch ja nicht alle Folgen gehört und bekommen jetzt ein bisschen Gusto auf die eine oder andere Folge. Wir haben viele Themen besprochen. Gestartet haben wir mit einem großen Special zur Neueröffnung des Wien-Museums. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, wie die Zeit vergeht. Es war echt schräg beim Durchscrollen der Folgen, was wir alles besprochen haben und dass das auch schon wieder so lange her ist. Aber ich erinnere mich, es war eine sehr spannende Reihe und wir hatten auch das Glück, dass wir zwei Interviewgäste hatten. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und Studienkollegin Katrin Schmidt, Objektrestauratorin im Wien-Museum, und Nadine Vorwallner, Registrarin und Verantwortliche für den Leihverkehr im Wien-Museum, die uns da ein paar sehr spannende Einblicke beschert haben. Und ja, ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren ja auch im Wien-Museum vor Ort. Ich glaube, da hat es noch gar nicht offen gehabt, oder? Und wir haben uns die ganze vorläufige Ausstellung anschauen können.
Genau, es war noch nicht eröffnet und es war ein sehr hektisches Treiben, weil natürlich kurz vor Ausstellungsbeginn wird halt viel in den Schauräumen noch gearbeitet. Es werden die letzten Vitrinen zusammengesetzt und die Objekte auch richtig mit ihren Supports vor Ort gesichert. Und dann gab es natürlich einige Objekttransporte, weil nicht alle Objekte im Wien-Museum restauriert worden sind. Das hat eigentlich ja auch Katrin Schmidt erzählt, dass sie sehr viel eben an selbstständige Restauratoren abgegeben haben, wie zum Beispiel dem Poldi, den Wal. Und ich habe erst unlängst gesehen einen Zeitungsartikel, wo sie beschrieben haben, dass der halt wieder heruntergenommen worden ist, um gereinigt zu werden von Restauratoren. Aber ja, und da habe ich mir auch gedacht, ja Wahnsinn, es ist ja schon wieder ein Jahr her, dass dieser Riesenwal auf die Decke gekommen ist.
Genau, und du hast ja auch mit der Restaurierung der Fürstenfiguren da einiges zu tun gehabt vor der Neueröffnung. Und was denkst du jetzt, wenn du sie so siehst nach einem Jahr? Bist du zufrieden mit der Arbeit?
Ja, ich weiß nicht, das sind gemischte Gefühle, um ehrlich zu sein, weil das Problem bei der Restaurierung war ja, dass die Fürstenfiguren mit diesem Tungöl, also einem japanischen, sehr stark orangefarbenen Öl, eingelassen worden sind, und vor der Restaurierung hatten die Figuren eben sehr starke und störende Flecken. Und im Zuge der Restaurierung haben wir eben versucht, diese Flecken ein bisschen einzudämmen, zu reduzieren, aber eben nicht mehr Öl aus der Steinmatrix herauszulösen. Und je nachdem, wie sich die Steinoberfläche natürlich mit den klimatischen Umgebungsbedingungen verhält, kann es sein, dass solche Flecken wieder zum Vorschein kommen. Oder auch nicht. Das ist immer schwierig. Wir haben leider keine Kristallkugel, in die wir hineinsehen können. Insofern sind das für mich schon gemischte Gefühle, um zu sehen, kommen wieder Flecken nach? Sind es quasi alte, die wieder stärker hervortreten oder an einer neuen Stelle, die sich gebildet haben? Wir haben eigentlich in unserer Methode versucht, eben so nah an der Oberfläche wie möglich zu arbeiten, um eben nicht mehr Öl anzulösen. Und das hat eigentlich so gut funktioniert. Das gilt es zu beobachten. Das letzte Mal, wie ich sie gesehen habe, im Frühjahr, also doch schon ein Weilchen her, hat eigentlich alles noch ganz gut ausgeschaut. Und ich habe mich eigentlich nur gefreut, dass man sie als Gruppe wieder ein bisschen besser wahrnehmen kann. Dass es wirklich ein gepflegtes Erscheinungsbild ist und dass man jetzt nicht so abgelenkt ist von diesen dunklen Flecken. Was mir als Restauratorin schon ein bisschen Sorgen macht, das ist jetzt auch eine persönliche Meinung, ist, dass gerade die Mittelalterausstellung sind die Objekte, finde ich, meines Erachtens halt sehr nah aneinander und Besucher können eigentlich auf Augenhöhe oder sehr nah zu den Objekten kommen. Es gibt auch viele Hands-on-Objekte in der Ausstellung. Ich war ein bisschen verwundert, wenn jetzt größere Gruppen oder auch gerade Schulklassen, weil das Wien-Museum ist ja gratis und für alle zugänglich und es soll ja auch dazu eingeladen werden, dass auch Schulklassen da kommen und sich die Objekte anschauen, dass man da wirklich so den Überblick hat, dass da nicht doch die Originalen berührt werden. Das ist so eigentlich der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Bauchweh bereitet.
Ja, das sowas Ähnliches habe ich mir auch gedacht. Ich war im Herbst das letzte Mal im Wien-Museum und um dich zu beruhigen, die Figuren schauen noch gut aus. Ich habe einen Blick darauf geworfen, aber damals selbes Thema, was du jetzt angesprochen hast, die relativ dichte Aufstellung und die sehr schmalen Wege für die Besucher zusammen mit dieser großen Besuchermenge, die einfach durch den Gratiseintritt gegeben ist. Also ich habe das Gefühl im Herbst einfach gehabt, ich kann auch die Objekte gar nicht bei Gesamtheit betrachten, weil einfach da so viele Leute im Weg standen die ganze Zeit und man nur aufgepasst hat, dass man nicht irgendwo anstößt und ankommt. Aber man hätte sich vielleicht ein bisschen das Ganze lockerer aufstellen können. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man so viele Objekte wie möglich präsentieren will, weil es einfach eine wirklich umfangreiche, schöne und sehr wichtige Sammlung ist, die das Wien-Museum hat. Und das mit der Mischung der Gebrauchsgegenstände, sie sammeln ja auch bis zuletzt Gegenstände, die die Geschichte der Stadt Wien widerspiegeln und dokumentieren sollen. Und da gibt es ja, glaube ich, einige Exponate auch, wo auch die Restauratoren und Registrare und jeder so ein bisschen Angst hat, dass das als ein reales Objekt missverstanden wird und nicht ein Ausstellungsobjekt. Stichwort der Mistkübel, der da herumsteht, wo immer wieder mal ein bisschen Abfall drin landet.
Man möchte ein bisschen einen roten Faden der Stadtgeschichte zeigen und das Wien-Museum hat einfach so eine große Sammlung und es sind ja auch nur ein Bruchteil, glaube ich, auch ausgestellt, aber man möchte natürlich viele tolle Stücke zeigen und da ist es natürlich schwierig, Abstriche zu machen, was zeigt man her, was nicht. Aber ja, eben Ausstellungsdesign und das Ganze zu planen, war sicher keine leichte Aufgabe.
Genau, und dann schaue ich gerade so auf die Liste. So gegen Ende der kalten Saison haben wir uns dann einem Thema gewidmet, was uns in der Restaurierung, speziell in der präventiven Konservierung für Steinobjekte im Außenbereich immer wieder beschäftigt, und zwar Wintereinhausungen. Viele davon sind ja im März noch gestanden, waren kurz vor dem Abbau und das haben wir so ein bisschen als Anlass genommen, da einmal einen Blick drauf zu werfen und sind ja durch die Innenstadt spaziert und haben uns auch ein paar repräsentative Beispiele angesehen und in einem Video verarbeitet. Ja, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass diese Tradition beibehalten wird in Österreich, weil wir auch kurz angesprochen haben in der Folge damals, dass mit dem Klimawandel und den zu erwartenden Veränderungen, was Niederschlag und Temperatur betrifft, speziell kalkhaltige Gesteine Probleme bekommen werden, weil es wahrscheinlich mehr Niederschlag in den Wintermonaten geben wird, aber nicht in Form von Schnee, sondern in Form von Regen. Und kaltes Wasser löst Kalk. Also mal schauen, was da passiert und inwieweit Wintereinhausungen uns da helfen können.
Voll, man sagte irgendwie, der Trend wird, es kommen mehr Kalkkrusten und halt auch mehr Mikrobiologie, weil halt auch unsere Luft sauberer wird, prinzipiell, was ja sehr schön ist. Aber auf der anderen Seite fühlen sich da halt natürlich die verschiedenen Mikroorganismen sehr wohl und Flechten bereiten uns in der Steinkonservierung auch ein großes Problem. Na, ich finde es aber cool, dass wir einfach über dieses Thema geredet haben, weil ich finde dieses Bewusstmachen sehr wichtig und seitdem wir darüber gesprochen haben und uns verschiedenste Objekte angeschaut haben, gehe ich jetzt auch viel bewusster durch die Stadt und schaue jetzt auch in den Wintermonaten, ob es vielleicht neue Einhausungen gibt oder auch wie sie gemacht worden sind.
Ja, dann treffen wir uns gleich nächste Woche für die zweite Tour durch die Innenstadt. Schauen wir mal, ob sich was verändert hat bei den Wintereinhausungen. Und ja, im Frühling letzten Jahres, Sommer, hat uns dann ein Thema beschäftigt, dem wir sogar 5 Folgen gewidmet haben. Und das war Restaurierung und Handwerk. Weil einfach Restaurierung und Handwerk es sehr viele Überschneidungen und auch Überkreuzungen gibt. Die Zusammenarbeit mit dem Handwerk ist in der Restaurierung essentiell. Ich glaube, soweit waren wir uns einig. Aber natürlich gibt es einfach viele Aufgaben und Arbeitsfelder, wo es auch zu Konflikten kommen kann, weil es Unklarheiten bezüglich Zuständigkeiten gibt, keine klaren Regelungen, also viele Probleme aus der Praxis, die wir in diesen Folgen reflektiert haben. Und speziell nach einer Einführung haben wir uns dann mit Nepal genau beschäftigt und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil mir Nepal und dort speziell haben wir über Pathan einen Teil der Welterbestätte im Kathmandu-Tal gesprochen, weil das so ein Arbeitsschwerpunkt und Forschungsschwerpunkt von mir seit vielen, vielen Jahren ist und Handwerk dort auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Aber natürlich spielen dort viele, viele andere Themen auch eine wichtige Rolle. Also nochmal kurz zur Erinnerung für alle, die die Folge noch nicht gehört haben. Ich empfehle sie wärmstens. Das Institut für Konservierung und Restaurierung der Angewandten war 15 Jahre lang intensiv in Pattan restauratorisch tätig, dort gemeinsam mit einer lokalen NGO, dem Kathmandu Valley Preservation Trust, in mehrere Restaurierprojekte involviert. Und über diese 15 Jahre konnten wir einfach intensiv Erfahrung im Bereich der Konservierung und Restaurierung vor Ort sammeln. Und es war sehr, sehr spannend. Wir hatten Mitte Dezember eine Art Abschlusssymposium. Es waren sehr viele Kolleginnen und Freunde aus Nepal in Wien. Und wir haben diese 15 Jahre reflektiert. Und ich muss sagen, mein Learning bei internationalen und interkulturellen Projekten ist, reden einfach das A und O. Also immer in Kontakt bleiben, immer im Austausch bleiben. Ich habe wieder so viel gelernt und es geht einfach darum, sich wirklich auszutauschen über Dinge, miteinander zu reden und nicht zu kommen und irgendwie zu meinen, dass deine Vorgehensweise die einzig richtige ist. Also ich habe wirklich sehr viel gelernt über traditionelle Erhaltungspraktiken dort vor Ort. Ich würde auch gerne die noch besser verstehen. Also es gibt sehr, sehr viele offene Fragen noch, die man nur im Dialog und gemeinsam noch klären und weiter untersuchen kann. Und obwohl ich 15 Jahre mehr oder weniger dort involviert war bei dem Symposium, ein Kollege hat einfach wieder von traditionellen Materialien berichtet, die früher in Nepal auch für die Reinigung von Metallen und feuervergoldeten Oberflächen verwendet wurden. Also das waren zum Beispiel so Übrigbleibsel aus der Produktion von Reisbier, die sie dann die Reste verwendet haben, um Oberflächen zu reinigen. Und dasselbe für verschiedene Zitrusfrüchte. Und das ist ja nichts anderes, als wir dann auch verwendet haben. Aber das Wissen darüber gab es schon viel, viel länger. Also wirklich sehr, sehr spannende Sachen, die da wieder rausgekommen sind.
Abgesehen von dem, weil ich glaube, das war jetzt ein Vortrag, der über die historischen Restauriermaterialien in Nepal berichtet hat, gab es da noch einen Aha-Effekt, also etwas, wo du gesagt hast, okay, das wäre auch irgendwie cool gewesen, wenn man das zu Projektbeginn erfahren hätte?
Also so konkret fällt mir jetzt nichts ein, aber ich finde, was sich wieder gezeigt hat bei diesem Symposium, bei den verschiedenen Vorträgen, ist, dass einfach jede Kultur ein anderes Verständnis von Erhaltung hat. Also sich um Kulturgut kümmern gibt es, glaube ich, überall auf der Welt, aber wie dieses sich kümmern aussieht, ist einfach unterschiedlich. In Österreich funktioniert Kulturguterhaltung anders als in Nepal. In Nepal gibt es andere Werte, da gibt es ein ganz anderes Verhältnis, was Behörden, Community, Handwerk, andere Experten oder Lokalbevölkerung angeht. Und das muss man einfach wirklich als Restauratorin, denke ich, wenn man in einem anderen lokalen Kontext, in einem anderen kulturellen Kontext arbeitet, immer im Hinterkopf behalten, respektieren und berücksichtigen in der Arbeit. Und das kann auch heißen, dass man manchmal zurücktreten muss. Vielleicht gibt es andere Stakeholder, vielleicht ist die Community die, die restaurieren oder sich um das Kulturgut kümmern sollte, weil das auch deren Kulturgut ist, weil die das nutzen, weil es für die eine Bedeutung hat und die sollten viel mehr in die Entscheidungen und Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, wie jetzt damit umgegangen wird. Also ich glaube, das war halt auch so ein Learning, was sich noch einmal gezeigt hat. Wir haben viele Jahre versucht, das Konzept von Wartung und Pflege dort zu implementieren, zu überlegen, okay, wie kann man das stärken, wie kann man schauen, dass sich vor Ort gewisse Gruppen mehr um die Pflege von den Gebäuden kümmern. Das umfasst die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, das Entfernen von losem Staub, aber auch sowas wie Dachrinnen sauber machen. Und wir haben sehr viel geredet, verschiedene Manuals ausgearbeitet, Schulungen gemacht und so weiter. Aber es ist einfach dort nicht verankert. Es ist kein Interesse da und es ist vielleicht auch einfach nicht der richtige Weg. Vielleicht schaut Erhaltung und Wartung und Pflege dort anders aus. Also einfach, ich glaube, man muss wirklich seinen Blick sehr, sehr weiten, wenn man dort arbeitet und sehr respektvoll gegenüber anderen Wertvorstellungen sein.
Okay, aber das ist ja eigentlich eh das wichtigste Learning, was du daraus mitnehmen kannst. Und auch grundsätzlich Konservierung und Restaurierung und Manuals, Leitfäden oder einfach ja diese ganze Theorie dahinter, die ist ja auch allein im europäischen Raum nicht einheitlich. Also Italien ist jetzt nicht so weit von uns weg und wird auch immer ein bisschen als quasi der Geburtsort der Restaurierung beschrieben und viele große Theoretiker kommen auch von dort. Und da gibt es aber auch ganz andere Herangehensweisen, Unterschiede, unterschiedliche Materialien. Muss man auch in diesem Zusammenhang sehen, dass es auch dort andere Probleme gibt. Das Klima ist auch anders, die vorkommenden Materialien sind auch anders. Also das ist ein sehr komplexes Gebiet und deswegen kann man nicht irgendwie eine Idee über alles so drüber stülpen. Man musste eben ein bisschen offener sein und man muss sich auch eben auf etwa eine andere Kultur einlassen können, finde ich, ist eine sehr wertvolle Erfahrung.
Ja, ich finde auch. Ich habe echt viel gelernt und es hört sich fast so an, als müssten wir in diesem Jahr noch einmal eine Folge zu Nepal machen. Aber zurück zu unserem Themenblock Restaurierung und Handwerk. Ein zweites großes Thema, was uns da ja beschäftigt hat, war, ich nenne es jetzt dein Thema, war Stuckmarmor als historische Technologie, die eben auch eine wichtige Handwerkstechnik darstellt, die vom Aussterben bedroht ist in Österreich. Kann man fast so sagen, es gibt nicht mehr viele Praktiker und Praktikerinnen, die diese Technik anwenden, ausführen können. Aber auch in der Restaurierung ist das ja nicht so ein leichtes Material.
Vielleicht können wir dazu ein kleines Update geben. Wir haben auch in einer Folge mit Katharina Fuchs gesprochen, die Assistentin auf dem Institut für Konservierung und Restaurierung auf der Universität für angewandte Kunst Wien ist. Und sie hat jetzt vor kurzem ihre Dissertation zu diesem Thema abgeschlossen. Und sie hat eben auch sehr spannende Ergebnisse hervorgebracht, eben über diese Materialtechnik und hat mit ihrer Arbeit sehr wichtige Grundlagen zu diesem Thema geschaffen, wo weitere Forschungen daran anknüpfen können. Ich habe durch ihre Diss durchgeblättert und besonders spannend und jetzt als ausführende Restauratorin extrem wertvoll. Sie hat unter anderem einen Objektkatalog angelegt, wo sie sich sehr, sehr viele Palais in Wien angeschaut hat. Also das war ja verrückt, wie viele Palais in Wien gibt. Und sie hat sich wirklich den Großteil davon angeschaut und hat dann eigentlich für jedes Palais ein Datenblatt gemacht, ob es Stuckmarmor in diesem Palais gibt und in welchem Ausmaß und in welcher Qualität und Ausführung, wer das geplant hat, aber auch wer der ausführende Stuckateur war und welche Restaurierungen dann schon passiert sind und wer diese Restaurierungen ausgeführt hat und mit welchen Materialien dann auch bei der Restaurierung gearbeitet wurde, ob es dazu Berichte gibt zu den Restaurierungen oder sonstige Dokumentationen. Und das so zusammengefasst zentriert für ein Objekt parat zu haben, ist wahnsinnig wertvoll für eine Restaurierung. Also gerade Dokumentation ist das A und O, dass man auch ehrlich bleibt, welche Rezepturen, welche Materialien und welche Methodik angewandt worden ist, um dann den Erhaltungszustand eines Objektes besser verstehen zu können. Denn gerade bei Stuckmarmor sind ja gängige Restaurierpraxen leider das Abschleifen der Oberfläche, was natürlich mit einem erheblichen Bestandsverlust einhergeht. Und dem entgegenzuwirken, bildet eben auch ihre Dissertation auch eine Zusammenfassung von neuen Ansätzen.
Ja, damit bevor wir zum nächsten großen Block kommen, den wir gegen Ende des Jahres thematisiert haben, hatten wir eine Zwischenfolge als Antwort auf eine Frage einer Hörerin. Und zwar haben wir uns unserem Coverbild gewidmet und genauer erläutert, was denn darauf zu sehen ist und uns thematisch passend dazu mit dem Thema Probenuntersuchungen beschäftigt. Also nochmal den Prozess einer Probenentnahme, Probenvorbereitung, Probenuntersuchung, Probennachbereitung, aber auch warum man überhaupt Proben nehmen muss in der Restaurierung manchmal, obwohl wir natürlich versuchen, immer möglichst ohne Probenentnahme zu arbeiten bei der Bestandsklärung, bei der Erklärung des Zustands oder der Klärung von Schadensmechanismen. Aber manchmal ist es einfach unumgänglich, dass man eine Probe nimmt, weil es einfach mit nicht invasiven oder rein makroskopischen Untersuchungen nicht möglich ist, genauere Fragen zu beantworten. Ja, und dann Ende des Jahres hieß es Be Prepared. Das Thema Notfallplanung, Notfallmanagement stand am Tapet. Und ja, das fand ich auch wieder ein extrem spannendes Thema, eine sehr interessante Reihe. Wir haben uns mit der Bedeutung von Notfallmanagement beschäftigt. Warum ist das wichtig? Anlass waren die sehr starken Regenfälle in Niederösterreich im September 2024, die zu großflächigen Überflutungen in ganz Niederösterreich, aber auch Wien geführt haben. Ich habe von ein paar Museen erfahren, kleinere Regionalmuseen, dass die eben betroffen waren. Gott sei Dank sind nicht sehr viele Objekte zu Schaden gekommen. Es waren viele Nebengebäude, Nebenräume, die nicht wirklich als Depots oder Ausstellungsflächen genutzt waren, wo es zu Wassereintritten kam infolge dieser Hochwasser. Aber dass jetzt wirklich eine gesamte Sammlung geschädigt und betroffen war, von dem habe ich Gott sei Dank nicht gehört, außer jemand hat sich nicht getraut, es zu sagen. Aber es hat sich halt doch wieder gezeigt, dass es viel mehr in der präventiven Arbeit braucht bei vielen Museen, dass es auch sehr viel Unklarheiten gibt. Viele Museen wissen nicht, an wen sie sich wenden können, welche bestehenden Manuals oder Richtlinien oder Empfehlungen es gibt, wie sie sich einfach auf so ein Hochwasserereignis oder auch eine andere Katastrophe oder ein Schadensereignis gut vorbereiten können, um dann im Notfall effizient und rasch reagieren zu können.
In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass viele Institutionen und Museen sich dessen bewusst geworden sind, wie wichtig so ein Notfallplan ist, weil viele haben auch diese Mentalität, ja, mich wird's eh nicht treffen oder wussten eigentlich gar nicht, was so die größten Risikofaktoren sind, weil es muss ja nicht immer ein Hochwasser sein, es können ja auch andere Schadensfaktoren eine größere Rolle spielen. Und dass man sich aber einfach vielleicht anlässlich dieser Starkregenereignisse vielleicht doch, weiß nicht, der eine oder andere sich gedacht hat, okay, wir waren darauf nicht vorbereitet, wir haben jetzt Gott sei Dank nicht einen so großen Schaden erlitten, aber nehmen das jetzt als Anlass, unseren Schwerpunkt da zu setzen. Also ich hoffe, dass man etwas Positives daraus mitnehmen kann, und weil wir leite ich gleich über in den Ausblick fürs nächste Jahr. Ich finde, wir haben immer wieder in den Folgen angesprochen, dass eben aufgrund des Klimawandels verändert sich in der Restaurierung und Konservierung diese und jene Parameter. Wir haben auch eine Kollegin im Fachbereich, die gerade ihre Dissertation auch diesem Thema widmet, und ich würde wahnsinnig gerne ein Interview mit ihr führen und einfach mal ein bisschen eine Folge machen über Klimawandel und die Folgen in der Konservierung, Restaurierung.
Das auf jeden Fall. Sie beschäftigt sich ja speziell mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Objekte im Außenbereich, und wir können daran anknüpfen, dann sicher auch eine Folge über die Auswirkungen im Innenbereich machen, weil da gibt es einiges, was sich ändern wird. Stichwort Schädlinge, die Zukunft von Klimaanlagen im Kontext der Nachhaltigkeit. Also viele Punkte, die sich da für Restauratorinnen und Restauratoren ändern werden. Und was auch schon in den Startlöchern steht, ein kleiner Teaser: Wir möchten uns in den kommenden Monaten einem großen Thema widmen, und zwar dem Thema Lesbarkeit. Ein Thema, was in der Restaurierung immer wieder aufpoppt, was aber selten wirklich diskutiert wird. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Und wir möchten dieses Thema ein bisschen näher beleuchten, indem wir mit Kolleginnen sprechen, aber auch mit Museumsbesucherinnen, da einfach die verschiedenen Vorstellungen, was bedeutet Lesbarkeit bei einem Objekt, durchdeklinieren. Und es wird dann sehr spannend, ob es da auch Überschneidungen gibt, Überkreuzungen oder total abweichende Ideen, wie ein Objekt lesbarer sein kann, also wie ich ein Objekt einfach in seiner Vollständigkeit erfassen kann und was Restauratorinnen dazu beitragen können, dass Objekte besser verstanden werden und erfasst werden können.
Allein der Begriff Lesbarkeit, finde ich, ist sehr verwirrend oder irritierend, oder es ist nicht auf Anhieb klar, was damit gemeint wird. Und ich glaube, das wird sehr spannend, weil eigentlich die Idee zu diesem Thema ist gekommen, als wir in unserer Restauratorinnen-Freundinnen-Gruppe uns eigentlich unterhalten haben und da, ich weiß nicht wieso, dann ist dieses geflügelte Wort Lesbarkeit aufgekommen, und wir hatten irgendwie alle ein bisschen eine unterschiedliche Definition oder Meinung dazu, weil das Problem ist, dass wir als Restauratorinnen die Lesbarkeit dahingehend verwenden oder darauf aufbauen, wie wir eine Restaurierung machen, um sie für den Betrachter, für die Betrachterin zugänglich zu machen. Also wir sagen, wir bearbeiten diese Skulptur so, damit sie für den Betrachter lesbar wieder wird. Aber was heißt das und was denkt sich da der die Betrachterin dazu und wie wird das allgemein gesehen? Und eben, ich finde, das wird sehr spannend, diese Gegenüberstellung von quasi die Expertinnenmeinung dazu und dann, was die Realität wiedergibt. Also wir versuchen hier ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten.
Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen, die du aufgeworfen hast und die wir hoffentlich beantworten können. Ja, und damit haben wir genug angeteasert und ihr hört nächsten Monat wieder rein. Bis dahin, hab noch einen schönen Tag, liebe Anna, und bis zum nächsten Mal.
Ja, Prosit Neujahr an alle und ich freue mich auch.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.